Dankeschön, Cindy, für die Einleitung und auch vielen Dank für das ganze Material und die ganzen Informationen, die du mir im Vorfeld hier gegeben hast, denn ich habe das Gebäude, auf das ich immer so am Rande auch eingehen möchte, eigentlich heute das erste Mal gesehen und kenne das echt nur sozusagen aus den vielen Materialien und aus den Gesprächen. Wie in der Vorstellung gesagt, arbeite ich sowohl als Künstlerin und Kuratorin und möchte aber heute wirklich diese andere Perspektive, die wissenschaftliche Perspektive einbringen, weil ich denke, dass viele Künstler und Künstlerinnen ja hier schon da sind und möchte das eigentlich so ein bisschen ergänzen. Ich möchte dabei zum Quellencharakter von Bauwerken sprechen, einen kurzen Überblick über Geschichte und Methode der Bauforschung darlegen, wobei ich eben versuche, die Bezüge zum ehemaligen Kaufhaus auch aufzumachen. Des Weiteren möchte ich ein bisschen Werbung für den Bereich der Bauforschung machen, dessen Methoden und Potenziale relativ wenig bekannt sind und bei dem es zudem noch an engagierten Mitforschenden fehlt. Ich denke, die Zielgruppe ist heute hier ganz gut versammelt, denn sowohl die Organisatoren als auch viele im Raum, wie ich weiß, benutzen schon Methoden der Bauforschung, auch wenn das vielleicht nicht so ganz bewusst ist. Unter Bauforschung versteht man die Dokumentation, Untersuchung und Darstellung von historischen Gebäuden bzw. ihren Teilen. Bauforschung wird heute in den meisten Fällen als Hilfswissenschaft der Denkmalpflege praktiziert. Das heißt, es werden in der Regel Bauforschungen nur an den Gebäuden und Stellen vorgenommen, die durch bevorstehende Eingriffe oder andere Ereignisse gefährdet sind. Dabei geht es darum, im Zuge einer anstehenden Maßnahme ein Bauwerk so zu erkunden, um erhaltenswerte Teile zu identifizieren und weitere Konzepte für deren Erhaltung zu entwickeln. Wesentliche Grundlage von Bauforschung ist die Annahme, dass sich aus Gegenständen, Bauwerken oder ihren Resten Erkenntnisse aus der Vergangenheit ableiten lassen, dass sie Quellen sind. Diese Annahme ist ebenfalls Grundlage des Systems der staatlichen Denkmalpflege und generell des Engagements für historische Gebäude. Sie begründet häufig auch die Existenz von Gedenkstätten oder Gedenkorten und ist Ausgangspunkt der künstlerischen Auseinandersetzung. Ein Beispiel ist ja hier die künstlerische Aktion, die auch hier stattgefunden hat, von Jörg Herold, der eben diese Fresken, die wir einige von uns vorhin gesehen haben, also diese Treppenhausbemalung sozusagen im Rahmen einer Reinigungsaktion sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, freigelegt hat. Das Gebäude eine Art Relevanz haben und uns im übertragenen Sinne etwas sagen können, ist wohl auch Basis unseres heutigen Symposiums, sonst würde das nicht hier stattfinden und würden wir nicht hier immer ständig wieder über das Verhältnis von Erinnerungen, Orten und so weiter nachdenken. Diese Annahme hat vermutlich religiöse bzw. mythologische Ursprünge. Zum einen ist es die Vorstellung von heiligen Orten, das heißt Orten, die als Wohn- oder Wirkstätten von Göttern oder Heiligen galten, als Orte von Wundern anerkannt wurden, als Pilgerstätten dienten oder an denen Reliquien aufbewahrt wurden. Es sind häufig Orte besondere erinnerungskulturelle Praktiken gewesen und das Beispiel, was ich hierfür gewählt habe, ist der Kreuzberg in Litauen. Das ist ein kleiner Hügel, wo die genannten Aspekte zusammenkommen. Die ersten Kreuze auf diesem kleinen Hügel wurden Mitte des 19. Jahrhunderts für Menschen errichtet, die bei Aufständen gegen die russische Obrigkeit umkamen. Ab den 1950er Jahren kamen dann weitere Kreuze für Menschen hinzu, die in den sowjetischen Gulags umgekommen sind. Es wurde quasi ein litauischer Wallfahrtsort gegen die kommunistische Herrschaft. Und insofern wurde er von den Sowjets mehrfach mit Bulldozern zerstört. 1990 wurden jedoch mindestens 50.000 Kreuze gezählt. Später kamen unzählige hinzu. Mitte der 90er Jahre kam eine weitere Würdigung durch die Etablierung als katholischer Wallfahrtsort und durch die Gründung eines Klosters hinzu. Eine andere Grundlage der Bedeutung von Orten ist die antike Vorstellung vom Genius Loci, das heißt von dem Geist des Ortes, einer am Ort vorhandenen besonderen Atmosphäre, die sich aus den natürlichen Gegebenheiten eines Standorts, der Gestalt und Geschichte eines Gebäudes und dem Geist der früheren Bewohner zusammensetzt. Er speist sich, kurz gesagt, aus der Verbindung von Mensch, Architektur und sozusagen natürlicher Grundlage. Dieser Genius Loki wurde auch für profane Orte übrigens angenommen, zum Beispiel für Wohnhäuser. Diese beiden, ich nenne es mal jetzt Kerne, bilden auch heute noch Zugänge oder Grundlagen der wissenschaftlichen Betrachtung von Orten oder Gebäuden, in die sich eben häufig solche Vorstellungen mischen. Wir haben das heute schon auch ein paar Mal gehört. Authentizität, Aura und so weiter sind Sachen, die man in dem Kontext auch immer gerne nennt. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Bauten und Orten als Quellen oder Zeugnissen, das heißt Trägern historischer Informationen, entstand im Zusammenhang mit der Entwicklung des Quellenbegriffs im Historismus. Der Begriff Quelle war eigentlich in der Schriftsprache seit Luther für aus dem Boden hervortretendes Wasser gebräuchlich. Er stand auch für Reinheit, Unschuld und vor allem für Ursprung. Nachdem der Begriff bei Kant als Ursprung unserer Erkenntnisse verwendet wurde, ist die Wortkombination historische Quelle bzw. die Verwendung des Quellenbegriffs für historische Nachweise seit dem 18. Jahrhundert üblich. Historiker des 19. Jahrhunderts, etwa Leopold von Ranke, gingen von einer objektiven Darstellbarkeit der Vergangenheit auf Basis von Quellen aus. Bei diesen Historikern waren Quellen eben noch vor allem schriftliche Überlieferungen. Die Quellenmetapher des Historismus suggerierte, historische Informationen würden von allein zutage treten. Sich nach der mit naturwissenschaftlicher Präzision vorgenommenen Erschließung quasi automatisch, wie hier auf dem Bild zu sehen, zu einem objektiven Bild der Vergangenheit fügen. Und die Wissenschaftler würden dieses gar nicht interpretieren oder irgendwas damit machen, sondern es einfach nur ablesen. Im heutigen Verständnis vieler Wissenschaftlerinnen ist die historische Quellenverständnis auch noch enthalten. Immer noch wird häufig suggeriert, der Begriff der Quelle, wie der Archäologe Wolfgang Ernst hier auf diesem Zitat sagt, würde eine besondere Unverfälschtheit oder Echtheit sozusagen beinhalten, als würde Geschichte gleichsam aus ihnen herausfließen. Ein Zeitgenosse von Ranke, der ebenfalls im 19. Jahrhundert lebende Historiker Johann Gustav Treusen, bestritt die Behauptung einer objektiven Darstellung oder Erkenntnis der Vergangenheit vehement. Er sagte, denn wirklich objektiv ist nur das Gedankenlose. Diejenigen also, die die höchste Aufgabe des Historikers darin sehen, dass er nichts von dem Seinigen hinzufüge, sondern einfach die Tatsachen sprechen lasse, übersehen, dass die Tatsachen überhaupt nicht sprechen, außer durch den Mund dessen, der sie aufgefasst und verstanden hat. In seinen Vorlesungen zur Historik hat er wichtige Thesen aufgestellt, die die Geschichtswissenschaft bis heute beeinflussen. Beispielsweise ging er davon aus, dass man lediglich einzelne Aspekte der Vergangenheit überhaupt rational erfassen kann und das meiste für immer unzugänglich bleiben wird. Er prägte den Begriff des historischen Materials, worunter Treusen alles verstand, was durch Menschenhand und Menschengeist geprägt wurde, somit ein Werden und eine Geschichte hat, bekannt und verfügbar ist. Das heißt, dass für Treusen nicht nur Dokumente und Inschriften, sondern auch Ergebnisse einer Entwicklung, Gesellschaftssysteme, religiöse und philosophische Anschauungen, jeder einzelne Mensch und natürlich auch Bauwerke, Grabbeigaben, Ausgrabungsstellen als Material der historischen Forschung dienen können und auch zulässig sind. Er differenzierte diese Materialien in Überreste, Quellen und Denkmäler. Als Überreste bezeichnete er all das, was aus der Vergangenheit unmittelbar vorhanden ist, also nicht in irgendeiner Form in einem Archiv sozusagen zusammengefasst wurde oder in Form einer Erinnerung irgendwie bearbeitet wurde. Und als Beispiel sehen wir ja eben hier, wie einige von uns vorhin auch, sozusagen verschiedene Fragmente der ehemaligen Kaufhausgestaltung hier im Hof. Mit dem Begriff der Quellen bezeichnete Treusen, anders als wir das heute tun, nur alles, was bewusst an die Nachwelt gerichtet war, eben Chroniken oder Erinnerungen. Die dritte Kategorie der Denkmäler ist quasi eine Verbindung beider Möglichkeiten. Das heißt, wie Überreste braucht es erst eines forschenden Zugriffs, damit das Material überhaupt in irgendeine Form gebracht wird. Es kann aber auch einem erinnernden Zweck dienen. Er schrieb den Überresten trotz ihres zufälligen Charakters und ihrer schweren Zugänglichkeit den größten Aussagewert zu. Wir sehen ja auch hier wieder, oder immer noch sozusagen das Bild des ehemaligen Kaufhaus Joske. Das sind halt alles fragmentarische Sachen, und eben nicht mehr in Gänze erhaltene, sozusagen, also nicht mehr die in Gänze erhaltene Kaufhausgestaltung, die wir hier vor uns haben. Er sagte zu derlei Überresten, völlig sicher bis ins Kleinste geht der Forscher bzw. die Forscherin bei den Überresten. Je schärfer er sie ergründet, desto ergiebiger werden sie ihm, aber sie sind wie zufällige und zerstreute Fragmente. Auch wenn Treußen mit Überresten auch Bauwerke als Material der Geschichtswissenschaft einführte, bezogen sich seine methodischen Überlegungen nur auf Schriftquellen. Die Entwicklung einer entsprechenden Methode auch für Bauten zu ihrer Auffindung, Erschließung, Kritik, Interpretation zieht sich im Prinzip bis heute hin und ist eigentlich mehr oder weniger noch am Anfang. Denn dabei gibt es verschiedene Schwierigkeiten. Um Bauwerke überhaupt als historisches Material nutzen zu können, müssen relevante Aspekte dokumentiert, beschrieben, gemessen, gezeichnet und fotografiert werden. Und die vielen Künstler und Künstlerinnen hier im Raum wissen, dass all diese Arbeitsschritte eben ein unendliches Potenzial an Einflussmöglichkeiten derer beinhaltet, die das genau machen. Bauwerke als Quellen werden also erst in der Dokumentation, in der Darstellung konstituiert. Insbesondere die Dreidimensionalität und Größe von Bauten, die Raumbildung, räumliche Beziehungen und so weiter sind überhaupt auch nicht unmittelbar wahrnehmbar, sondern wiederum nur in entsprechenden Medien abzubilden. Andere Dinge wie Materialien, Farben, Oberflächen sind dagegen nur am Objekt direkt vorhanden und in irgendwelchen Medien eigentlich nur noch wie eine Art Abklatsch. Bauwerke sind in der Regel auch nicht auf einzelne Personen zurückzuführen, wie meinetwegen ein Dokument oder auf eine einzelne Gruppe, sondern meistens das Werk unzähliger Menschen, von denen die meisten gar nicht bekannt sind. In der Geschichte des ehemaligen Kaufhauses Joske gab es in jeder Phase mehrere Architekten, Auftraggeber, verschiedene Bauhandwerker, dazu verschiedene Menschen, die hier gelebt, gearbeitet, eingekauft haben und so weiter. Eine Schwierigkeit der Erschließung von Bauwerken entsteht eben dadurch. Das heißt, sie ist durch unsere spezielle menschliche Perspektive bedingt. Denn da wir es bei Bauwerken mit Objekten zu tun haben, die Menschen geschaffen haben, die uns umgeben und in denen wir tagtäglich leben, schieben sich alle möglichen Dinge eben vor eine Art, vor eine Art objektiven Versuch, diese irgendwie darzustellen, zu erfassen, zu erkunden. Ich möchte jetzt ganz kurz schlaglichtartig auf die Geschichte der Bauforschung eingehen, um auch nochmal zu zeigen, wie sich die Methode analog eigentlich zum zeithistorischen oder zu zeitbedingten Moden und aber auch zu den bearbeiteten Objekten entwickelte. Die antike Bauforschung war im Prinzip die erste Auseinandersetzung mit Gebäuden der Vergangenheit. Sie entstand im 18. Jahrhundert im Zuge der zunehmenden Interessen von Architekten, Künstlern und Dichtern für die antike Architektur. Die Beschäftigung mit historischer Bausubstanz gehörte seit dem 18. Jahrhundert zur Ausbildung auch von Architekten. Dazu gehörte unter anderem die genaue Aufnahme antiker Ruinen, das heißt ihre Vermessung, Zeichnung, Beschreibung und der Versuch, aus diesen Aufnahmen Rekonstruktionen in Form von Zeichnungen oder Nachbauten zu entwickeln. Diese Methode, die wir hier auf der Folie sehen, gibt es heute als antike Bauforschung nach wie vor. Sie funktioniert so, dass nach dem Zusammenfügen verstreuter Steinfragmente zu messbaren Architekturblöcken eine Art Steininventar erstellt wird. Das sieht man unten links. Das heißt, es ist eine Bestandsaufnahme aller Architekturblöcke vor Ort in ihren wichtigsten Ansichten. Als zweites sieht man oben rechts die zeichnerische Zusammenfügung der vermessenen Steinblöcke und Fragmente. Und als letztes unten rechts die zeichnerische Beweisführung anhand der vorhandenen Einarbeitungen, zum Beispiel Dübellöcher, Stoßfugen und so weiter. Diese Form der Methode beinhaltete zwar eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit diesen Objekten und auch die erste in dieser Form überhaupt, verwischte aber auch die Grenzen zwischen genauer Kenntnis des Bestands und idealisierter, oft spekulativer Rekonstruktion. Die Erforschung antiker Monumente war beziehungsweise ist weitgehend auf die Untersuchung massiver Strukturen beschränkt, da Holzbauten in der Regel genauso wenig erhalten waren wie Putze und Farbfassungen. Zumindest dachte man das lange Zeit. Man hatte auch vor dem Hintergrund des romantischen Ideals einer weißen Antike einfach nicht danach gesucht. Das Ganze wurde dann Ende des 20. Jahrhunderts insofern aufgelöst, dass im Rahmen von Forschungsprojekten Farbreste an antiken Skulpturen und Resten antiker Architekturen gefunden wurden. Und sozusagen, das ist hier ein Bild aus einer Ausstellung von 2003. Also diese quasi völlig neue Erkenntnis anhand des eigentlich allseits schon bekannten Materials generiert wurden. Und interessanterweise waren Hinweise auf diese farbigen Fassungen auch schon in Texten, die im 18. und 19. Jahrhundert Vorlagen enthalten, also von antiken Autoren. Man hatte die aber überhaupt nicht wahrgenommen, weil man einfach nicht danach gesucht hat. Und das ist ein Beispiel, wie auch die eigene Fragestellung eigentlich das, was dann überhaupt gefunden wird, ganz stark beeinflusst. Im 19. Jahrhundert begann die Erforschung von Bauten des Mittelalters. Das Interesse galt damals neben Kirchen, Festungsanlagen auch schon Bürgerhäusern. Mit diesen neuen Untersuchungsobjekten kamen auch ganz neue Fragen auf, denn kaum ein mittelalterliches Gebäude hatte die Jahrhunderte ohne Veränderungen überstanden. Das galt vor allem für Wohnhäuser, wo wechselnde Gewohnheiten, veränderte Familienstrukturen, schnell entwickelte Haustechniken und so weiter zu starken Veränderungen in den Wohnbauten führten. Nur selten waren diese Bauwerke in ihrer ersten Form unverändert erhalten, wobei häufig ohnehin fraglich ist, was als erste Form eines Gebäudes gelten kann, da Bauten in einem längeren, teils mehrere Jahre andauernden Prozess entstehen. Also diese generelle Eigenschaft von Bauten stellt eigentlich auch wiederum solche Konstruktionen wie das authentische Gebäude oder das originale Gebäude vehement in Frage. Die Methode der antiken Bauforschung musste insofern erweitert werden, da Bauten in unseren Breiten fast immer verputzt, farbig gefasst und überhaupt nur zu einem geringen Teil aus Stein gebaut waren. Die Informationen zur Konstruktion der Gebäude waren in der Regel von Tapeten, Putzen und Vermauerungen überdeckt, was zunächst häufig zur Entfernung von Einbauten und Interieurs führte, schlussendlich aber auch wiederum Interesse für genau diese Objekte weckte. Die Beschäftigung mit mittelalterlichen Bauten führte zu differenzierten Forschungen und Darstellungsweisen von Bauten, ihrer Ausstattung, etwa der Entwicklung von Baualtersplänen, die wir hier sehen. Auf ihnen ist oder soll der Wandel eines Gebäudes gekennzeichnet werden, und zwar in Form von verschiedenen Farben. Forschungsprojekte der Bauforschung heute können fast alles sein, was im weitesten Sinne als gebaut gilt. Neben Sakralbauten, staatlichen Bauten, Kulturbauten, Wohnbauten, Bauten von Handel und Gewerbe, auch Verkehrswege, technische Infrastruktur und so weiter. Dabei können alle Maßstabsebenen Gegenstand der Bauforschung sein. Ganze Städte, Stadtviertel, Baugruppen, einzelne Gebäude, Geschosse, ein Raum, eine Wand, ein Boden, Konstruktionen, Bauteile, Haustechnik, Farben, Verputze, Baustoffe, Interieurs und kleinste Bereiche, die man häufig als Befunde bezeichnet. Da die Untersuchungsmethode sich mit der Beschäftigung mit bestimmten Objekten entwickelt, haben wir heute eine Potenzierung von Methoden und Darstellungsweisen. Die Bauforschung ist heute ein ziemlich breites, häufig arbeitsteilig organisiertes Arbeitsfeld, das aus Erkundung, Beschreibung, Vermessung von Gebäuden, ihrer naturwissenschaftlichen Untersuchung, ihrer zeichnerischen und fotografischen Dokumentation besteht. Sie stützt sich dabei auf ganz viele Wissenschaftsbereiche, etwa die Archäologie, auch die Bauarchäologie, das heißt die Freilegung verborgener Strukturen. Weiterhin wichtig sind die Geschichtswissenschaften mit allen möglichen zeitlichen Abschnitten, Architektur, Landschaftsarchitektur, Städtebau, Kunstgeschichte, Bauingenieurwesen, Forstwesen, Botanik, Chemie, Geographie, Geologie und nicht zu vergessen die Konservierungs- und Restaurierungswissenschaften, aber auch Sozialwissenschaften. Viele verschiedene Methoden der Erforschung von Bauten und ihrer zwei- oder dreidimensionalen Darstellung stehen heute zur Verfügung. Verschiedene Messmethoden, verschiedene fotografische Methoden, verschiedene Methoden der Naturwissenschaft zur Altersbestimmung von Farben und Putzen oder von hölzernen Bauteilen. Ein Sonderbereich der sogenannten zeithistorischen Bauforschung hat sich Mitte der 1990er Jahre entwickelt. Es handelt sich um die sogenannte zeithistorische Bauforschung. Anfangs war der Schwerpunkt dieses Bereichs waren das Bauten und Orte, die im Zusammenhang mit Kriegshandlungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs standen, zum Beispiel Schlachtfelder, Festungsanlagen, Bauten im Kontext von Verbrechen der NS-Zeit, wie eben ehemaligen NS-Zwangslagern, Gefängnissen und so weiter. Dieser Forschungszweig verfolgte hierbei teils noch das Ziel, diese Verbrechen nachzuweisen und zu lokalisieren. Das heißt, es ging halt auch Aspekte der forensischen Forschung in diesen Bereich ein. Denn wir sehen das hier auf dem Bildbeispiel, und zwar eine Ansicht aus dem ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Hadamar, die während der NS-Zeit als Stätte des Krankenmords sozusagen missbraucht wurde. Und wir sehen hier den Raum vor der einzigen Gaskammer dargestellt. Die Bauforscherin Bärbel Schulz hat hier versucht, sozusagen anhand einer sehr kleinteiligen Kartierung von Spuren und Zusetzungen und auch Resten einer ehemaligen Infrastruktur das Geschehen hinter diesem Raum sozusagen zu bewerten und die Funktionsweise der ehemaligen Gaskammer zu rekonstruieren. Die zeithistorische Bauforschung ist mittlerweile auch expandiert, das heißt, sie befasst sich heute, je nach jeweiligem Selbstverständnis der Forschenden, mit Objekten aus stalinistischer oder kommunistischer Zeit, zum Beispiel Gefängnissen oder Stasi-Unterlagenbehörden und so weiter, mit Objekten der deutsch-deutschen Teilung und mit Resten der innerdeutschen Grenze oder der Berliner Mauer. Generell ist dieser Zweig der Bauforschung weniger denkmalpflegerisch geprägt und auf Erhaltung ausgerichtet, sondern verfolgt eben immer wirklich relativ komplexe wissenschaftliche, aber auch soziale Fragestellungen und hat ein ganz anderes Selbstverständnis. Es geht dabei eben nicht darum, wie in der antiken Bauforschung, wie etwas ausgesehen hat oder wie schön etwas war, sondern wirklich teilweise noch aktuelle Dinge, die in juristischen Prozessen, meinetwegen um Entschädigung oder so weiter, eine Rolle spielen, nachzuweisen. Eine Besonderheit dieser zeithistorischen Bauforschung ergibt sich aus den untersuchten Objekten, die immer mit menschlichen Schicksalen verbunden sind, etwa mit Morden, mit massenhaften Sterben und so weiter. Das konterkariert eigentlich so ein bisschen den generellen Anspruch von Wissenschaft, mehr oder weniger leidenschaftslos oder mehr oder weniger objektiv mit seinen Untersuchungsobjekten umzugehen, auf diese zuzugehen. Ein Beispiel ist hier, was mir selbst passiert ist, ist eine ganz kleine Dokumentationskampagne in der Gedenkstätte Buchenwald, wo während einer Baumaßnahme ein Teil, und zwar eine Schwelle des ehemaligen Blocks 61 freigelegt wurde. Und das haben wir zum Anlass genommen, den einfach mal einzumessen und zu versuchen, den Standort der ehemaligen Baracke nachzuweisen. Und in dieser Baracke war eben Moritz Halbwachs untergebracht in den letzten Monaten seines Lebens. Er war, also Halbwachs werden sicherlich einige hier im Raum kennen, war ja einer der wesentlichen Theoretiker der Erinnerungstheorie, auf die sich eben Leute wie Aleida Aßmann, von der wir heute auch schon vieles gehört haben, oder Pierre Nora in Frankreich und so weiter ganz maßgeblich bezogen haben und wo eigentlich die ganze zeitgenössische Erinnerungstheorie sozusagen ansetzt. Und eben dieser Mensch, also es gibt da keinen biografischen Kontext natürlich, ist halt in Buchenwald kurz vor der Befreiung halt verstorben und war in diesem Block untergebracht. Von ihm haben wir hier natürlich überhaupt nichts nachweisen können, ist ja logisch. Also es war halt einfach nur noch untertägig sozusagen ein paar Fundamente dieser Baracke vorhanden, aber trotzdem hat das unsere ganze Kampagne ziemlich stark geprägt, einfach will ich damit nur nochmal sagen, wie eng eben auch so diese Schicksale sozusagen da immer reinwirken und man sich natürlich da selten so richtig entziehen kann. Ein anderes Beispiel, wo die Wirkung des ehemaligen Bewohners noch unmittelbarer sichtbar war und die Objektivierungsversuche sehr stark konterkariert hat, ist eine frühere Unterkunftsbaracke des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Zeithain in Sachsen. Die Baracke hatte ohnehin schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, da sie 1946 wenige Kilometer von Zeithain entfernt in Neudorf als neue Bauernhaus wieder aufgebaut wurde, während die anderen Barackenhäuser des Ortes über Jahre verändert oder abgerissen wurden, war das eines der wenigen noch erhaltenen Barackengebäude. Sie sollte durch eine Kollegin vor dem anstehenden Abriss 2014 dokumentiert werden und ich war an dem Vorgang sozusagen so ein bisschen außenstehend beteiligt und konnte das beobachten. Die Dokumentation war zunächst fast nicht möglich, denn das ganze Gebäude war angefüllt mit den persönlichen Sachen des letzten, wenige Monate vorher verstorbenen Bewohners. der überhaupt gar keinen Kontext natürlich zu diesem Kriegsgefangenenlager hatte, aber eben ursprünglich noch aus Schlesien in dieses Neudorf in Sachsen geflüchtet ist. Das überall herum verstreute Material in dem Gebäude ergab dann ein sehr spannendes, aber auch tragisches Schicksal eines Menschen, der weder in der früheren DDR noch im wiedervereinigten Deutschland richtig angekommen ist und ständig im Streit mit Behörden lag. Überall waren Dokumente dieses Streits sozusagen zu sehen. Es lagen auch noch sehr viele Sachen von seiner Zeit aus Schlesien vor Ort herum. In der Folge wandelte sich dieses eigentlich auf die Baustruktur des Gebäudes angelegte Dokumentationsprojekt dahingehend, dass die Baracke zwar von den Sachen des Mannes beräumt wurde, aber eben sehr viele Objekte nach langwieriger Sichtung und Auswahl dann in musealen Sammlungen übernommen wurden. Und ich halte es sowohl in der Forschung als auch in der Kunst für notwendig, solche Sachen auch irgendwie zuzulassen, aber eigentlich dann trotzdem immer zu reflektieren, wie man vielleicht trotzdem versucht, noch irgendwie sich ganz davon überwältigen zu lassen oder was jetzt hier eigentlich die Fragestellung ist, also sich das auch immer wieder neu zu verdeutlichen. Ich denke, dass auch hier für das Projekt Kaufhaus Joske ein wichtiger Beweggrund neben den vorhandenen Spuren, von denen wir auch gehört haben, auch eben die ehemaligen Bewohner waren, die Familie der Kaufhausbesitzer, die Zwangsliquidierung, die Emigration oder gar Ermordung ihrer Mitglieder. Diese Aspekte lassen sich allerdings nur selten direkt an den Gebäuden nachweisen. Überlegenswert wäre es aber hier für das Kaufhaus vielleicht, nochmal eingehender, sich mit der Unterbringung von Zwangsarbeitern zu befassen, da es in dem Zusammenhang vermutlich zu baulichen Veränderungen kam, die man dann eigentlich noch finden müsste. Interessanterweise ist es so, dass man selten ein Gebäude über die Jahre unverändert erhalten geblieben ist, es aber auch ganz selten ist, dass es keine Spuren mehr einer Bauphase gibt. Also eine komplette Tilgung ist fast nahezu nicht möglich, weil es immer irgendwie Leerstellen, Spuren, Abdrücke oder irgend sowas noch zu finden ist. Zu Bauten der letzten 100 Jahre gibt es in der Regel auch eine Vielzahl von Materialien, die relativ einfach zugänglich sind. Oft kann man Materialien zu fast allen Lebensbereichen, denen ein Gebäude diente, finden, zu seiner Errichtung, zu seiner Veränderung, seiner Nutzung und so weiter. Was auch eine Besonderheit der heutigen Bauforschung ist, dass man viel genauer datieren kann, hatten wir auf diesen Baualtersplänen von mittelalterlichen Gebäuden irgendwie Abschnitte von 100 Jahren oder sowas dargestellt, kann man das heute monatsgenau teilweise machen. Für das Kaufhaus Joske ist meiner Kenntnis nach auch schon viel Material zusammengetragen worden. Es gibt Baubeschreibungen, Fotografien verschiedener Zeiten, Postkarten, Werbeanzeigen und vor allem auch Informationen aus Befragungen und Gesprächen, also Material, was für viel ältere Bauten überhaupt null denkbar ist. Aber natürlich eben auch wieder die Perspektive sehr stark beeinflusst. Die Besonderheit ist aber, dass sich eben viele dieser Informationen, die man in Akten, auf Bildern, in Gesprächen erfährt, mit dem Gebäude abgleichen lassen. Und das möchte ich auch nochmal anregen, das ist relativ einfach zu machen, indem man sich wirklich diese Grundrisspläne nimmt, dorthin geht und guckt, ob man an den Stellen was findet. Und die sind ja halt auch bemaßt, man kann das echt ganz gut nachvollziehen. In der Regel findet man immer was und auch meistens sofort. Und da hat man eben auch gute Argumente, wenn es dann darum geht, dass da eine Veränderung stattfinden soll, zu sagen, nee, aber hier ist noch das, das und das tatsächlich zu sehen. Ich möchte da vielleicht auch nochmal ein Beispiel zu diesem gegenseitigen Abgleich von Materialien bringen, jetzt mal ohne Bild. Und zwar habe ich gemeinsam mit einer Kollegin vor einiger Zeit die Fundamente und Grundrissstrukturen von ehemaligen Gefangenenbaracken in der Gedenkstätte Buchenwald untersucht. Und dabei sind es immer eine rechteckige Struktur direkt neben den Barackengrundrissen aufgefallen, die wir überhaupt nicht erklären konnten. Die war vielleicht so 1,50 mal 80 cm sozusagen vom Maß her. Und auf einer Zeichnung eines ehemaligen Gefangenen mit Namens Paul Goyard haben wir dann an dieser Stelle jeweils eine Art Steindruck dargestellt gefunden. Der hat immer so fast wie Stadt-Silhouetten-Zeichnungen gemalt und gezeichnet und gezeigt, wie die Gefangenen sich da bewegt haben. Und jedenfalls hat er an dieser Stelle so eine Art Steindruck dargestellt mit waagerechten Strichen, die wir als Wasser interpretierten. Die Nutzung war uns aber immer noch nicht klar, weil eigentlich in den Baracken überall Sanitärräume vorhanden waren, wenn das auch mit der Wasserversorgung nicht so besonders gut funktioniert hat. Das Ganze hat sich dann erst durch einen Bericht eines ehemaligen Gefangenen erschlossen, der beschrieb, dass die Gefangenen des KZs sich teils in Eigenregie Wasserbecken bauten, um ihre Stiefel zu waschen, Der Grund lag eigentlich daran, dass das Lager eben den größten Teil des Jahres relativ verschlammt war und dass eigentlich in diesen überfüllten Massenunterkünften eine Notwendigkeit oder eigentlich fast überlebensnotwendig war, dass dort irgendwie so eine Grundsauberkeit herrschte. Geschweige denn eben davon, dass die SS das eben auch einforderte. Also die haben dann quasi in Eigenregie diese Möglichkeit geschaffen, um sich ihre Stiefel zu säubern. Und damit will ich aber jetzt nicht nur auf diese Geschichte hinweisen, sondern einfach zeigen, wie eben bestimmte Materialien zusammen eigentlich erst wiederum auch nur einen kleinen Teil quasi der Story ergeben. Und dass immer das, was man gerade in der Hand hat, eigentlich wirklich nur ein ganz kleines Fragment ist. Also man eigentlich nie alles weiß. Und das war jetzt in dem Fall wirklich ein Zufall. Also man kann gar nicht davon ausgehen, dass man solche Überschneidungen überhaupt bei den Materialien, die man untersucht hat. Die prinzipiell vorhandene Vielfalt des Materials, der verfügbaren Untersuchungsmethoden führt dazu, dass man ein Bauwerk unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten erkunden kann. Als Kunstwerk, als ein Werk der Bautechnik, als Nutzobjekt, als materielles Gebilde, das bestimmte Ideen beinhaltet und die gesellschaftlich-wirtschaftlichen oder sogar politischen Verhältnisse widerspiegelt und erst recht sozusagen das Wirken oder das Leben einzelner Bewohner. Das ist eben zusammenfassend gesagt, es gibt unendlich viel Material, es gibt massenhaft Aspekte, die man untersuchen kann, es gibt unendlich viele Methoden, die man alle verfolgen kann, was aber auch die Schwierigkeit beinhaltet, sich zu entscheiden, was man überhaupt wissen will. Hier nochmal ein Beispiel vom Hinterhof des ehemaligen Kaufhaus Joske, wo wir ja mehrere Gebäude nebeneinander sehen, die ehemalige Halle, das Backhaus, was um 1900 wahrscheinlich schon existiert hat, der Schauer da vor dem Gebäude, der wahrscheinlich DDR-zeitlich ist. Ich denke mal, dieses große Betonpflaster und der rechts befindliche Betonzaun dürfte auch möglicherweise DDR-zeitlich sein. Da hat man schon mal ganz verschiedene Zeiten, wenn man sich das Bild noch länger anguckt und dann nochmal an den Ort guckt. Einiges hat sich ja auch schon verändert, wird man noch viele andere Sachen finden, nur alleine von diesen Sachen. Nehmen wir da noch Pläne und so weiter hinzu oder irgendwelche Kontexte, wie diese Nutzungen entstanden oder wie das, was man da hat, zusammenhängt, hat man eigentlich schon ein gigantisches Feld, mit dem man sich 1000 Jahre beschäftigen kann, wenn man möchte. Und ein solches Nebeneinander von Objekten verschiedener Zeiten ist sehr häufig, wobei man vieles meist beschädigt oder fragmentiert findet, aber wie ich vorhin schon sagte, selten komplett getilgt. Zum Beispiel muss es an der Halle auch nochmal so eine Art Anbau- oder Giebelgestaltung gegeben haben. Das sieht man da rechts an der Halle, an der Fassade, wenn man genau hinguckt, so ein Abdruck. Ich weiß nicht, ob ihr den alle seht. Da, wo ich mit dem Pfeil jetzt da lang gehe, sozusagen. Ne? Und da muss irgendwas gewesen sein. Ich habe es auf den Plänen nicht gefunden, aber das ist jetzt mal nur ein ganz kleines Pünktchen, was man, wenn man einfach mal drauf guckt, sieht. Okay, bin gleich fertig. Ne? Das heißt, man muss sich wirklich immer fragen, oder man muss sich einfach bewusst machen, dass man ja immer nach einer gewissen Fragestellung immer mit einer gewissen Brille die Sache angucken. Das ist auch nicht schlimm, weil es geht auch gar nicht anders. Man kann hier nicht universell sozusagen alles abdecken. Ich würde dann gleich mal was überspringen, weil ich bin schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten, glaube ich. Und möchte nochmal beim Thema Fallstricke der Bauforschung zu einem Thema kommen, was mir so ein bisschen mittlerweile am Herzen liegt. Und zwar ist es das Credo der Bauforschung, heute zerstörungsfrei zu arbeiten. Das heißt, die eigenen Quellen sozusagen, indem man die bearbeitet und indem man die erschließt, möglichst nicht zu zerstören. Und ein Beispiel, wo das eben nicht so funktioniert hat, ist die Erforschung von baulichen Überresten auf dem Areal des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof, die bei einer archäologischen Grabung zwischen 2012 und 2014 freigelegt wurden. Auf dem Areal befanden sich während der NS-Zeit Zwangsarbeiterlager und das ehemalige KZ Columbiahaus und die Kampagne war damals darauf ausgerichtet, explizit das zu finden. Man hat da lange gesucht und hat dann im Ergebnis, das geht aus einem Text aus dem Jahr 2015 hervor, in der Einleitung geschrieben, in der Verfüllung lag ein Bruchstück einer Kellerwand, das vom KZ Columbiahaus stammen könnte und demnach das letzte Fragment des Hauses wäre. In der Bildunterschrift heißt es dann schon Mauerstück des Columbiahauses Und am Ende des Textes heißt es dann, und so ist es tatsächlich gekommen, weiterhin wurde die vom Columbia-Haus zugeschriebene Kellerwand für Denkmalwert erachtet und in die Berliner Denkmalliste aufgenommen, die als einzig erhaltenes Bauteil einen besonderen geschichtlichen Zeugniswert hat. Sozusagen, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wie diese Herleitung hier funktioniert, wie man das jetzt wissen will, dass es tatsächlich eine Ecke dieses Gebäudes ist, sondern die Besonderheit nochmal herausheben, dass durch diese Grabungen eigentlich sozusagen der Zugang für andere Forscher jetzt vorbei ist, weil sozusagen eine nochmalige Freilegung ist halt außerhalb der Möglichkeiten, und wir müssen jetzt sozusagen auf diese Interpretation uns verlassen und hoffen, dass das eben auch wirklich so gewesen ist. In der Bauforschung wird halt immer damit argumentiert, dass man zukünftigen Forschern sozusagen auch die Möglichkeit gibt, ihre eigenen neuen Fragen zu stellen. Ich würde auch sagen, man muss auch überlegen, dass man eben seine eigenen Quellen auch kaputt macht, weil ich meine, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass er, wenn er das zweite Mal ein Bild angeguckt hat oder ein Buch gelesen hat, eine komplett neue Perspektive daraus entwickelt hat, und die hat man sich jetzt hier sozusagen vernichtet. Ich überspringe das nächste Beispiel auch, damit ich dann gleich zum Eigentlichen komme, genau. Also ich würde dafür plädieren, dass man, was ja Cornelia Siebeck auch schon sagt, dass man vielleicht versucht, das eigene Tun auch im praktischen Umgang mit den Gebäuden in ihrer Erschließung erstmal sozusagen zu hinterfragen, was eigentlich der Ansatzpunkt ist. Und Treusen hat hier einen ziemlich guten Gedanken gefasst und hat gesagt, dass am Beginn der Arbeit mit historischem Material eben gar nicht jetzt das Material selbst im Zentrum steht, sondern die Reflexion der eigenen Frage. Also unser Anfang ist die Frage, ich zitiere, und das Suchen von dieser Frage aus, die Heuristik, wie wir sie nannten. Der erste Schritt ist natürlich, dass wir den Speer gleichsam umkehren. Wie kam ich zu dieser Frage? Woraus entstand mir doch das Bild vom Vergangenen? Aus welchen einzelnen Zügen setzte sich die Vorstellung in mir zusammen, die ich prüfen will? Woher stammten mir die einzelnen Züge? Von welcher Art, welchem Wert, welcher Beglaubigung sind sie? Es ist gleichsam das Besinnen der Frage auf sich selbst. Die Heuristik zerlegt diese scheinbar einfache, in Wahrheit vielfach vermittelte X dieser Frage in seine Bestandteile, geht den Elementen nach, aus denen sich dieses X zusammensetzt. Und ich verstehe Treusen hier so, dass es darum gehen muss, die eigenen Fragen zu dokumentieren, Rechenschaft über die eigenen Auswahlkriterien abzulegen und vor jeder objektbezogenen erst recht in massiven Forschung zu klären. Was ist die Frage, was ist das Ziel, wie kam ich dazu? Wer kann zur Lösung beitragen? Welche Möglichkeiten irgendwie zur Klärung der Frage sind möglich, vielleicht ohne das Objekt zu verändern? Und ich möchte noch einmal abschließend eine Forderung sozusagen auch aufgreifen oder eine Idee aufgreifen, die auch Cornelia Siebeck schon gebracht hat, ist, dass man versucht, das eigene Tun auch sozusagen dann im Ergebnis einfach zu zeigen. Für Forschungen und Präsentationen und auch für künstlerische Projekte an Bauwerken, insbesondere bei solchen, die das Objekt verändern, sollte der eigene Ansatz, die eigene Interpretation gekennzeichnet werden, und zwar als eine von vielen möglichen. Insbesondere in archäologischen Museen wird das teilweise schon praktiziert, dass zum Beispiel neben den geborgenen Funden auch die Geschichte der Grabung und teilweise auch die Grabungswerkzeuge sogar gezeigt werden. Und als Anregung habe ich Ihnen hier zwei Bilder aus der Gedenkstätte Buchenwald mitgebracht, wo das allerdings unfreiwillig quasi in Form von Schlampigkeit schon praktiziert wurde. Links sehen wir im Prinzip ein Pavillon, der während einer Grabung aufgestellt wurde und dann dort ungefähr 2 Jahre stand und langsam in sich zusammenfiel, aber trotzdem ganz eindeutig eben gezeigt hat, da waren jetzt keine Wildschweine am Werk, die das aufgewühlt haben, und das ist jetzt, hier waren wirklich Leute, die haben sich hier quasi ans Werk gemacht. Und rechts ist halt auch ganz interessantes Beispiel, das war quasi eine Teilrekonstruktion eines Gebäudegrundrisses, wo eben auch über Jahre das quasi im angefangenen Zustand das verblieben ist und auch das Material dann vor Ort lag. Das hat mich am Anfang immer gestört, weil ich auch ein bisschen ein ästhetischer Mensch bin, fand das aber im Nachhinein eigentlich gut, für diesen Zugang eben zu sehen, wenn die Besucher kommen, die sehen sofort, das ist halt gemacht. Halt, waren halt Menschen im Werk, und that's it. Dankeschön.